Der Comic-Podcast. Powered by Black Dog Comics.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Peng Puff Power, der Comic-Podcast. Mein Name ist Robert Moldenhauer.
Mein Name ist Hans.
Wir haben eine super Folge vorbereitet.
Ha, sehr gut.
5 € ins Phrasenschwein für schlechten Wortwitz. Und zwar gibt es eine alte Serie, die ich noch nicht gelesen habe, und eine relativ neue, frische Serie, die beendet wurde, die du gelesen hast. Und
obwohl alt natürlich relativ ist, ja. Also ist ja immer noch brandaktuell.
Das ist richtig.
Nämlich?
Es gab ja einen Supergirl-Trailer. Und der war so vollgepackt mit Easter Eggs, dass ich mir dazu ein Video angucken wollte und es abgebrochen habe, weil ich mir dachte, nee, bevor die mir jetzt den Comic erzählen, lese ich den selber nach. Und es geht um Supergirl Woman of Tomorrow, geschrieben von Tom King. Und um die Credits gleich mal abzuhaken, gezeichnet ist das Ganze von Bill Chris Evely. Ich weiß nicht, ist das eine Frau?
Ja.
Ja, ne?
Ja.
Die Farben sind von Mathens Lopez oder Mattens Lopez. M-A-T-H-E-N, keine Ahnung. Sorry for butchering that name. Und an den Lettern ist mal wieder Clayton Cowles.
Richtig.
Den kennen wir ja schon aus den vergangenen Episoden.
Viel beschäftigter Mann.
Ja. Ich frage mich auch immer, jetzt, oder Flux, Lettering ist echt so ein Thema, weil es da so viele verschiedene Versionen, also ne, Stile natürlich auch gibt. Meinst du die, also die werden ja jetzt nicht jede Sprechblase für sich lettern, werden die, haben die irgendwann mal vielleicht sich ihren eigenen Fond, also ihre eigene Schrift?
Auf jeden Fall, also Handlettering ist ja nicht mehr der Standard. Das war es ja mal so, da gibt es ja natürlich Online-Tools und das ist halt das Ding, das nicht nur so aussehen zu lassen, als wenn du mit Photoshop da einen Text reingequalt, das ist ja easy so. Aber deswegen sind, soweit ich weiß, sind halt sehr viele DesignerInnen, die dann Letters machen, weil das der Skill ist, den man braucht dann. Ne? Also es ist, wo setzt man die hin, in welcher Größe? Und das ist so ein, ne, wir haben es, glaube ich, öfter schon angeschnitten, Lettering ist wirklich so eine Kunst, wenn es gut gemacht ist, fällt es nicht auf.
Ja.
Weil wenn es schlecht ist, fällt es sofort auf.
Ja.
Und um wirklich rauszustechen mit Lettering, brauchst du sehr viel kreative Arbeit. Und dann ist, glaube ich, die, und das ist, glaube ich, diese Designkunst dann, ich glaube, auffallendes Lettering zu machen, ist auch nicht schwer. Aber das dann noch leserlich zu machen und der Story und der anderen Kunst dienlich zu machen, das ist, glaube ich, schwierig. Und das sind, ne, die besten Letterer sind oft die, die irgendwie understated sind, aber dann manchmal so Momente haben, wo man denkt, ah, Moment mal, oh, das ist ja ein cooler Effekt hier. Oder, ah, der Charakter hat eine andere, ne, der hat eine andere Sprechblase. Warum ist das so? Ich glaube, das sind denn, das macht ein gutes Lettering aus.
Ja, ich muss da sofort an Thor denken, der ja dann auch immer ein ganz eigenes Lettering hat.
Ja.
Und da ist halt auch, kann es schnell schwierig werden, auch bestimmte Sachen zu lesen. Gerade für mich als Native Speaker, ne? Und,
ja.
Ja, nee, gebe ich dir recht, weil es ist ja auch nicht, sind ja nicht nur die Sprechblasen, sondern natürlich das, was sich dann auch abhebt von den Letterboxen, ne, die du halt immer oben in der Bildmitte im Bildrand hast.
Richtig, richtig. Also das ist, ja. Also ich weiß von Freunden, die an Comics arbeiten, das ist ein schwieriger Fall, weil das ist auch, ne, das muss, es sollte vom Artist ja auch schon mitgedacht sein, ne, dass da irgendwo auf dem Panel auch noch Platz sein muss für, ne, gegebenenfalls Sprechblasen, ne, und da den Space zu finden, um was zu platzieren. Und wenn dann noch der Writer irgendwie sehr viel geschrieben, also ich glaube, das sind auch, ne, da so die Sachen zusammenzubringen, ist schwieriger, als man vielleicht denkt.
Glaube ich auch. Weil alleine ja vorher schon die beiden, die sich einigen müssen, wenn es um Artist, also ZeichnerInnen und SchreiberInnen geht. Und dann noch für die andere Person natürlich mitdenken. Also klar, das werden die sind ja nicht ohne Grund Profis, aber das finde ich trotzdem einen sehr spannenden Aspekt. Und das Thema Lettering wird nämlich uns wahrscheinlich auch noch ein Weilchen begleiten.
Vor allem bei, ich finde, Supergirl ist auch eine super Serie, um darüber zu reden, weil so viele Sachen, genau die wir gerade besprochen haben, genau da passieren. Also was Tom King und Bill Chris Evely machen, ist sehr involviert, auf verschiedene Art und Weise. Und das dann auch noch so rüberzubringen, ist auf jeden Fall eine Kunst. Aber das, was da rausgekommen ist, ist wirklich großartig.
Ja.
Wir können ja mal die Leute abholen. Worum geht es bei Supergirl Woman of Tomorrow?
In erster Linie ist unsere Protagonistin tatsächlich Ruthie, die wir gleich in den ersten Seiten kennenlernen. Ihr Vater ist nämlich auf brutale Art und Weise ermordet worden. Und zwar scheinbar im Affekt. Und zwar von Krem from the Yellow Hills auf dem Planeten Corron. C-O-R-R-O-N. Da kommen wir nachher noch zu einer meiner Theorien, die ich da entwickelt habe. Weil ich glaube, der Comic ist nicht, also spiegelt etwas wider, weil es steht in Ausgabe 1, erschienen August, das heißt, er wird wahrscheinlich 1 oder 2 Monate vorher in den Läden gelegen haben, 2021. Das heißt, die Geschichte wird also Tom King wahrscheinlich so 2020, 2021 geschrieben haben.
So lange ist das schon her?
Ja.
Verrückt.
Und da gab es ja auf der Welt so ein kleines Ereignis, das uns alle beschäftigt hat. Das spiegelt sich hier tatsächlich so ein bisschen wieder. Also ob Coron jetzt wirklich eine Anlehnung an Corona ist, weiß ich nicht. Es gibt auf jeden Fall in Ausgabe 2 eine komplette Seite, wo Ruthie das Händewaschen beigebracht wird.
Ah ja, ne, klar.
Von Supergirl.
Ja, das macht Sinn.
Ne? Auch gerade mit Blick auf die andere Bedrohung, die halt über die Planeten herfällt und ne, aus dem Nichts kommt und viele Menschen auch oder viele Lebewesen umbringt. Egal. Es ist ein Space Adventure. Auf jeden Fall, Ruthie ist auf der Suche nach jemandem, der ihr hilft, den Mörder ihres Vaters zur Strecke zu bringen und trifft dann in einer Bar auf Supergirl, die sich dort gerade betrinkt, weil der Planet hat keine gelbe Sonne, sondern eine rote Sonne. Das heißt, sie hat dort keine Kräfte und kann sich betrinken und feiert dort ihren 21. Geburtstag zusammen mit Krypto. Naja, und sie schlägt auf jeden Fall das Angebot aus, will sich auf den Weg nach Hause machen und dann läuft Ruthie ihr hinterher. Dann kommt auch noch Cram, der mitgekriegt hat, dass Ruthie ihn umbringen will, um sich an ihm zu rächen. Und der verletzt sowohl Krypto als auch Supergirl, klaut das Schiff und ist weg. Und Supergirl und Ruthie müssen sich dann zusammenraufen.
Ja, also Supergirl schlägt sich dann auf Ruthies Seite und wie du schon meintest, ne, ich finde, das war jetzt praktisch also Ausgabe 1, ne? Das ist so das Setup. Und dann im Weiteren wird es halt so eine Art, ja, Space Odyssey oder praktisch, ne, so eine Reise auch durchs Weltall, fernab von der Erde. Und da ist dann, ne, so genretechnisch auch Space Opera, ne, ist da praktisch mit drin. Du hast so verschiedene Orte, die besucht werden, die unsere Protagonistinnen halt auf neue Probleme treffen lassen und vor neue Fragen stellen und die am Ende aber natürlich alle mit der Rahmenquest, ne, und mit dem Thema Rache, das du schon angesprochen hast, das verbindet sich alles auch zu einem thematischen Geflecht, ohne jetzt konkret zu verraten, wo das am Ende hinführt, aber in den Händen von den Kreativen hier wird es so ein Gesamtbild am Ende, diese Reise.
Es sind unglaublich viele kritische Töne, die Tom King anschlägt in der Serie. Tatsächlich auch sehr viele frauenspezifische, ne, wenn, was ja so als das Manspreading bekannt ist, ne, mit den Beinen, wenn man meint, ne, unbedingt breitbeinig da sitzen zu müssen. Und sie ist irgendwie auch auf diesen Space-Flügen, also sie, wenn sie reisen, das sind halt tatsächlich so Raumschiffbusse, sag ich jetzt einfach mal. Irgendwie sitzt dann immer ein männlich gelesenes Wesen zwischen ihnen und bei Supergirl irgendwie gar nicht, aber Ruthie ist ihnen irgendwie so egal. Die ist halt auch ein bisschen kleiner und noch ein bisschen jünger als Supergirl. Und dann, ne, der eine ist dann noch relativ einsichtig, der andere will ihr dann gleich ans Leder. Also so ein paar Momente auch, dass sie, es hat auch den Anschein, dass die beiden im ersten Moment immer nicht so ernst genommen werden. Ne? Es wird immer offen gelassen, finde ich. Nee, stimmt gar nicht. Es wird tatsächlich auch als sie in Maypole sind, also Blue and Purple People, da wird das auch so ein bisschen thematisiert. Erstens, Supergirl kommt nie zu Wort, sie darf nie reden, geschweige denn ausreden. Es wird ihr immer wieder ins Wort gefallen. Sie werden auch als Girls bezeichnet, ne? Nicht als Frauen. Also da ist viel drin in den Ausgaben, in dieser Serie. Also es ist...
Ich finde auch, ne, also wir haben ja nur wirklich genug Beispiele, wo in denen Männer Frauen schreiben und das halt katastrophal ist, ne, da muss Comics, Filme, Bücher, ne, also da wirklich das überall. Mir ist schon öfter auch aufgefallen, dass Tom King kann das besser. Tom King hat bewiesen, das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass er sich für die Frauen in seinem Leben interessiert. Das ist meine Erklärung bei sowas immer. Ne, das ist ja nur man würde denken, dass es nicht so schwer ist, ne, wenn man irgendwie da auch ein bisschen Arbeit reinsteckt und vielleicht auch einfach, ne, sich, wie du sagst, so dieser Probleme oder dieser Erfahrung annimmt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das einfach hier auch ein Punkt ist, ne? Und dass das hier dann auch auftaucht. Und also in Mr. Miracle, einer anderen Tom King-Serie, da zum Beispiel Big Barda spielt dann eine große Rolle, finde ich auch sehr gut. Also ja, habe ich öfter schon gute Erfahrungen bei Tom King mitgemacht, mit seinen Frauencharakteren, ja.
Ich muss auch zu meiner Schande. Aber ich glaube, das war meine erste Tom King-Geschichte übrigens.
Da hast du noch ganz viele Sachen, auf die ich freuen kann. Ja. Ich bin großer Tom King-Fan. Mr. Miracle war mein erster Kontakt mit ihm. Das war so ein einfach die Nummer 1, das Variant-Cover im Laden stehen sehen. Sah großartig aus. Mit Gerards hat das damals gezeichnet. Und das war einfach so ein, also der perfekte Moment im Leben, um diese Nummer aus dem Regal zu greifen. Also das hat mich so wirklich bewegt und die Serie war großartig und da wollte ich natürlich mehr von Tom King lesen. Den Vision gelesen, was ja sein 12 12-teiliges, glaube ich, Werk bei Marvel davor war. Und seitdem hat er einige DC-Serien geschrieben. Ja. Unter anderem auch Batman, aber auch vor allem viele praktisch Mini- oder Maxi-Serien, ne, je nachdem, wie man es bezeichnen will.
Strange Adventures, ne?
Strange Adventures ist auch von ihm, ganz genau. Und da sind viele sehr gute Sachen dabei. Also ich finde, Tom King kann vor allem dieses Format, also halt wirklich so irgendwas zwischen 6 und 12 Ausgaben ist, glaube ich, das, wo er am besten arbeiten kann, weil man, ne, weil dann halt einfach so der Rahmen gegeben ist. Ne, Supergirl hat 8 Teile, ne, das ist, passt da auch sehr gut. Und weil ich glaube, bei Tom King gab es viele Leute, die seinen Batman-Run, der ja deutlich länger ging als das, nicht mochten, habe ich oft gehört.
DC Rebirth hat er gleich relativ am Anfang übernommen,
ja,
genau. Mit der neuen Nummer 1. Ich weiß, dass er nicht unumstritten war. Ich hatte ja auch mal Pete hier, der ja auch kein Tom King-Fan ist. Er meinte, ne, ich habe selber genug Sachen im Leben, mit denen ich struggle, da brauche ich nicht noch einen Tom King, der offensichtlich ja an posttraumatischer Belastungsstörung arbeitet, hat für die CIA gearbeitet, glaube ich, als Analyst.
Ganz genau.
Also kann ich nachvollziehen. Ist ja auch, ne, jeder liest, was er lesen möchte. Für mich ist das die Stärke tatsächlich bei Tom King, was ich in dieser Ausgabe gemerkt habe, weil Kara Zor-El auch hier, also wir auch ein bisschen was, für mich zumindest noch, ich habe mich mit Supergirl auch noch nie in der Vergangenheit auseinandergesetzt, aber diese Origin, die sie im besten Fall dann in dem Film auch so umgesetzt und transportiert kommt, ist ja viel tragischer als die von Superman.
Ja.
Also weil sie ja wesentlich älter war als Superman. Sie ist ja nicht als Baby zur Erde gekommen. Und natürlich hat die ein Trauma, total.
Genau, weil ihre Origin-Story ist ja eigentlich genauso wie Superman, nur mit dem großen Unterschied, dass sie halt nicht als Baby ohne viel mitzukriegen vom Planeten geschickt wurde, von einem zerstörten oder gerade in der Zerstörung befindlichen Planeten, sondern halt war, wie du sagst, Teenager oder irgendwie war in dem Alter.
Genau, irgendwie so 13, 14, also glaube ich, muss sie wirklich gewesen
sein.
Genau, ne?
Richtig, ne? Das heißt, und das ist eine Story, die gibt es auch wieder. Seit vielen, vielen Jahren ist das irgendwie so das Konzept bei Supergirl gewesen. Das wurde einfach benutzt, um zu erklären, warum sie halt so alt ist und Superman so alt, ne? Und dann Stasis, bla bla bla. Ne? Also es war eigentlich nur so Plot-Hingeschiebe, ne? Wie so oft ist, hey, wir haben hier einen neuen Charakter, wie etablieren wir den? Okay, wir machen das so. Und dann aber, ne, das ist, finde ich, auch die Stärke von so einer Serie, zu sagen, okay, wir nehmen jetzt dieses Konzept, was vor mehreren Dekaden irgendwie auf den Tisch gepackt wurde. Und wir nehmen uns das mal vor, was würde das eigentlich bedeuten? Ne? Und dann kommt genau das, was du sagst, dass hier eigentlich die Tragik dessen so herausgearbeitet wird, weil natürlich sie viel mehr Erinnerung an das hat, was sie verloren hat.
Ja.
Ne? Ich meine, Supermans Struggle ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen. Ne? Also so sich an etwas nicht zu erinnern, hat ja auch eine Tragik in sich. Ne? Nicht das gesehen zu haben, wo man herkommt oder den Ort gesehen zu haben, wo man herkommt. Ist eine andere Sache, ne? Aber bei Supergirl schwingt schon die Sache mit so, sie hat das schon mehr gesehen, ne? Sie hat mehr Zeit dort verbracht.
Ja, genau, weil sie hat ihr Volk ja quasi zweimal sterben sehen, beziehungsweise dreimal, so.
Dreimal?
Dreimal, ne?
Okay.
Als Krypton in die Grütze geht, schafft, das ist jetzt aber auch alter Kana, ne? Dass ihr Vater diese Stadt mit der Bubble, also mit der Atmosphäre um Kandor. Diese Stadt herum.
Ja.
Nee, Argus City.
Ah, nee, das ist das anderes. Das ist
genau.
Argus City.
Genau, Argus City mit 18.000 überlebenden Kryptonierinnen oder Kryptoniern, die dann aber das Problem haben, dass das Teil, dieses Stück Komet, auf dem sie sich jetzt quasi durchs All bewegen, aber Radioaktivität ausstrahlt, weshalb da teilweise Leute sterben und dann irgendwann bricht diese Schutzatmosphäre zusammen. Das heißt, sie die ganze Zeit ihr Volk hat sterben sehen und sie dann die Einzige ist, die daraufhin dann von ihrem Vater, weil der sich von seinem Bruder die Pläne hat geben lassen, wie man so ein Raumschiff bastelt, kurz bevor der Planet in die Grütze ging, und sie dadurch dann auf die Erde geschickt wird. Und
ja, das natürlich.
Das ist natürlich das Trauma. Also, ja.
Und da haben wir wieder diese thematische Verbindung, dass halt das aufgegriffen wird. Ne? Wie du sagst, ich finde auch, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, dass Tom King das überhaupt schreibt in DC. Und Marvel ja auch Superhelden-Kontext,
ja.
Also da diese Themen reinzubringen und sie dann halt auch noch mit wirklich Gewicht und halt Erfahrung reinzubringen, ohne das jetzt biografisch lesen zu wollen. Ich glaube einfach, dass er genug über das Thema weiß, um das auch mit der notwendigen Ernsthaftigkeit anzugehen. So, ne? Und dass diese Serie, wo Woman of Tomorrow ja jetzt auch für als Vorlage dient, zeigt ja, wie erfolgreich das war, ne? Und dass die Leute das lesen wollen, ne? Dass es auf Interesse stößt. Und ich finde, hier bei der Comicreihe, es hilft natürlich, dass das Kunstteam, Bilkis Evely und Mathens Lopez, das denn so umsetzen, wie sie das umsetzen. Also da will ich auch noch ein paar Worte auf jeden Fall zu
unbedingt
verlieren, ne? Weil das Artwork ist großartig. Ich finde, man kann einfach das aufschlagen oder googelt die Reihe oder sowas und schaut euch eine Seite an und dann seht ihr schon, also diese Details und diese, also zum einen ist Bilkis Evelys Stil sofort erkennbar, ja, mhm. Also ihre Gesichter, wie sie zeichnet, das ist einfach unverkennbar sie, also ist auch hier schon einfach, ne, in einem Publishing-Kontext, wo es sowas gibt wie ein Hausstil, ist das ein, finde ich, sehr willkommener Bruch damit.
Mhm.
Und gleichzeitig ist einfach sehr schön, finde ich. Also
ja, es ist wunderschön.
Ja, ne? Also das ist
von der, auch Mathens Lopez, die Farbwahl ist super. Und auch bei Bilkis Evely, der Strich, den sie verwendet, der manchmal, also du hast auf den ersten Blick ein Bild, das du relativ schnell erfassen kannst. Und nein, ich mache jetzt nicht den Fehler zu sagen, es wirkt relativ simpel, sondern da ist so viel Detailverliebtheit nachher drin in den Bildern. Gerade auch in diesen, also wenn du eine Seite hast, wo sie sich so viel Mühe gibt und die kompletten Reisenden in diesem Transporterschiff zeigt und da in den kleinsten Ecken noch irgendwie was versteckt ist. Und das Ganze aber gezeichnet mit so einer leichten, verspielten Art.
Ja.
Ne? Also es ist jetzt nichts Hyperrealistisches, à la Jim Lee beispielsweise, ne?
Ja.
Was relativ straight ist, viele Details und so, aber möglichst real in der Darstellung. So, es hat sowas, mich erinnert total an die 70er, warum auch immer. Es hat irgendwie was 70er-Jahre-mäßiges, was da jedes Mal durchkommt, finde ich.
Du hast völlig recht. Ich glaube, es ist halt fantastisch.
Hm.
Und sowohl in der Qualität als auch im Stil. Und ich glaube, das ist genau das. Und das passt auch zu dem Genre, was hier gewählt wurde. Wir hatten es schon angeschnitten mit Space Opera. Mhm. Das ist das, was mir so in den Kopf kam, als ich es gelesen habe, wo es hieß, okay, wir sind weit weg von der Erde, wir bleiben auch weit weg von der Erde und wir reisen durchs All und Leute haben Schwerter und Rüstung, ja, ne? Also diese Art von
Swords and Arrows.
Ganz genau, aber in Space, und dann sind wir halt schon direkt in einem Genre, was ja sehr wohl, obwohl es, ne, das immer Ding, wenn wir über Space Operas reden oder sowas, also da gibt es literarische Vorbilder sind wahrscheinlich John Carter auf Mars und sowas, ne? Diese Sachen. Das ist ja genauso viel Fantasy wie Science Fiction, ja? Also der Science Fiction Teil ist halt, okay, es ist Weltraum, aber die Tropes, die wir hier kennenlernen, die Elemente sind oft aus dem Fantasy-Genre entnommen. Und ich finde, das ist hier auch der Fall. Und das ist auch etwas, was Bilkis Evely sehr gut kann, finde ich. Dieses Fantastische, dieses gleichzeitig aber Außerweltliche. Und das ist ja auch genau das, was Tom King und Bilkis Evely in praktisch so einem Spiritual Successor, in praktisch Nachfolgereihe an Supergirl, nämlich Helen of Windhorn, was bei Dark Horse erschienen ist, da gehen sie genau da rein. Da gehen sie voll in diese Swords and Sorcery literarische Ecke und arbeiten das dann nochmal raus. Aber die Parallelen zu Supergirl sind ganz klar. Nicht, das ist einfach, also ich könnte mein Leben lang Bilkis Evelys Fantasy und Science Fantasy Welten anschauen.
Ich bin total bei dir. Weil auch die Veränderungen, die Ruthie ja macht, je länger sie mit Supergirl unterwegs ist. Das ist übrigens noch ein Punkt, der mir nochmal ganz wichtig ist, hervorzuheben. Es ist nicht so, dass wir jetzt ständig erklärt bekommen, übrigens Supergirl hat PTSD, ne? Oder PTBS, sondern wir erfahren das durch die Geschichte, die erzählt wird.
Ja.
Ne? Also es wird subtiler dargestellt. Und wir kriegen die Geschichte erzählt auch durch Ruthie, ne? Was auch eine super Perspektive ist.
Richtig.
Wie ich finde, weil wir sind mit Ruthie die Beobachtenden. Ja.
Das ist genau, das fand ich auch, das ist auch so eine Sache, die mich von der ersten Ausgabe beeindruckt hat, ist ganz genau die Perspektive. Unsere Erzählerin ist halt diese junge Frau auf einer Rache-Quest, ja. Mhm. Und ihre Stimme ist großartig, weil das ist, also Tom King schreibt hier praktisch novelistisch.
Auch die Art und Weise, ganz kurz, wie sie sich einfach ausdrückt auf die ganze Zeit. Ne? Also sie kommt ja eigentlich von so einer Rockfarm.
Ja.
Quasi bäuerlich, wie wir vermuten würden, aber die hat eine Ausdrucksweise.
Ja.
Hohe Sprache. So, das ist großartig.
Richtig. Ganz genau. Und das finde ich auch, das ist auch da wieder, das in einem ne, wenn ich mir vorstelle, ich weiß nicht, was in der Woche neben Supergirl stand auf dem, ne, auf dem Comicregal. Und ohne das jetzt despektierlich gegenüber anderen Serien zu meinen. Aber es ist halt schon so, ne, dieses Heft dann in der Hand zu haben, man merkt sehr schnell, dass hier was, dass das was Besonderes ist. Mhm. Ja? Die Sprache, die Kunst und das von auch da wieder von Tom King, der in seinen Superhelden-Serien oft das Gegenteil macht. Also er schreibt, finde ich, in anderen Serien, zum Beispiel bei Batman, war das sehr minimalistisch. Da hat er nämlich sehr viel mit, also wirklich rein sprachlich mit Wiederholung gearbeitet. Ne? Also dass teilweise ein Wort, ein Satz hat er dann mehreren Charakteren immer wieder in den Mund gelegt, aber kontextabhängig hatte das dann eine andere Bedeutung, ne? Und sowas. Und hier ist das Gegenteil, hier ist es eher maximalistisch und das darum kommen wir wieder auf das Lettering zurück, was das Lettering wahrscheinlich sehr viel schwerer macht, weil du wirklich eine Caption Box über Caption Box von, wie du meintest, völlig richtig, dieser ja, literarischen Sprache hast, die dem aber eine ganz, ganz eigene Atmosphäre geben, ne? Und auch und von Anfang an uns ja dieses, uns die, also ich habe mir die Frage gestellt, okay, offensichtlich haben wir diese Perspektive, hier erzählt jemand sehr literarisch, was hier passiert, wo ich dann sofort wieder irgendwie so ein Flashbacks ins Literaturstudium kriege, wo es auf einmal heißt, okay, das ist ja ein Zeichen, dass das jemand macht, der das gerade niederschreibt. Ja, also dieses so, man spricht im Alltag nicht unbedingt so, obwohl ihre Alltagssprache auch dem ähnelt in dem Heft, ja. Aber man stellt sich schon die Frage, okay, aus welcher Perspektive wird das geschrieben? Ist das hier jemand, der gerade zurückblickt auf das, was passiert ist? Oder wird das uns im Moment erzählt? Und ne, das ist ja schon relevant für das, was am Ende in der Story passieren könnte oder ne, sowas. Ganz, ganz flach gesagt, ne, wer überlebt nicht, da. Aber selbst darüber hinaus. Und ja, dieses Perspektivspiel, das sieht man nicht so oft in gängigen oder fortlaufenden Superhero-Comics.
Ja, es ist tatsächlich eine runde Sache. Also platt das klingt, aber genau das ist es. Du hast hier so ein Gesamtpaket, wo wirklich alles stimmig ist. Also es ist wirklich auf ganz hohem Niveau in unserem liebsten Medium hier erzählt. Und
ja, also ja. Genau, große Empfehlung.
Komm aus dem Schwärmen jetzt nicht mehr heraus. Ja, auch alleine Ausgabe 6 ist, glaube ich, wo sie diese wilde Journey tatsächlich, wo sie wirklich so von Planeten zu Planeten hoppen, kann auch Ausgabe 5 sein, ne? Nagelt mich da jetzt nicht fest. Wo sie auch immer, wo sie dem Cram halt auch immer näher kommen und wie, also generell die Kreativität, sich da ständig neue Namen auszudenken, auch neue Lebewesen, auch die
Schauplätze.
Schauplätze,
ja.
genau das, Flora und Fauna auch. Deshalb Bill Chris Evening.
Ja, das, total. Und es gibt da nur als vielleicht so letzte Zusammenfassung auch, wie toll dieses Team zusammenhält, weil das ist ja das Ding. Es ist halt nicht nur, oh, Tom King hat eine großartige Idee und da vergisst man, nee, es sind wirklich alle, die hier absolutes A-Game abfeuern. Und ich erinnere mich an, irgendwo habe ich, war es damals noch ein Tweet oder sowas, wo Tom King genau das gemacht hat. Er hat über Big Chris Evely geschwärmt, indem er einfach gezeigt hat, hier, guck mal Leute, ja, der Dialog ist vielleicht viel, was ich gerade hier in dieser Serie schreibe. Aber meine Bildbeschreibung, und das macht Tom King öfter, dass er zeigt, hey, meine Bildbeschreibung waren zwei Worte. Das ist, was der Künstler oder die Künstlerin damit gemacht haben, was ich sehr gut finde.
Das ist die Show. Ja.
Und dann hat er ein Bild gepostet mit seine Bildvorgabe, Supergirl standing in front of a door. Und da hat man darunter das Panel gesehen. Das ist nicht Ausgabe 1, eine der weiteren Ausgaben. Mhm. Und dann hast du halt, wie du es beschrieben hast, hast du Supergirl vor einer, also Tür ist auch das falsche Wort, vor einem Portal.
Wo sie nicht rein darf.
Ja,
sie nicht mit rein darf.
Ja. Richtig, diese gigantische Tür mit
Knochen und
Verzierung und, ne, also wirklich, ne. Also
und alles auch irgendwie so in Schwarz-Gelb-Gold gehalten irgendwie, also du,
Richtig, ne, also da, wo man kunstgeschichtlich jetzt eine Stunde dran riesig alle abarbeiten könnte. Und das hat sie einfach mal gemacht aus A-Door.
Ja.
Also wirklich, wirklich gut.
Ja. Toller Punkt auch in der Geschichte übrigens tatsächlich. Ja.
Also ja, Supergirl, Woman of Tomorrow. Egal, ob euch der Film interessiert oder nicht, diese Serie lohnt sich zu lesen.
Also im besten Fall auch wirklich dann die Comics oder es gibt es ja mittlerweile als Trade. Und man vorher lesen, weil
ihr werdet es nicht bereuen.
Auf gar keinen Fall. Nee, harte Empfehlung. Also mein Gott, und ansonsten, nee. Ich höre jetzt auch auf. Von der Cousine zum Cousin.
Ja, ganz genau, weil wir praktisch unabhängig voneinander irgendwie bei den Supercharakteren gelandet sind und dann haben wir gesagt, ja okay, lass es doch zusammenschmeißen. Ich wollte nämlich, wenn wir schon dabei sind, über Serien zu schwärmen, warum nicht noch eine? Ich wurde vor kurzem begeistert von der Reihe Superman The Kryptonite Spectrum. Da ist vor kurzem die letzte Nummer erschienen. Und warum ich jetzt auch nochmal gerne hier darüber reden würde, ist, weil das war tatsächlich eine Serie, die ich auch für unseren Jahresrückblick erwogen habe.
Mhm.
Also ne, wenn wir jetzt Platz 4, 5, was auch immer aufgemacht hätten, dann wäre das auf jeden Fall irgendwo da aufgetaucht. Aber zu dem Zeitpunkt war es noch nicht, hatte ich es noch nicht ausgelesen und ich dachte, okay, ich will erstmal die anderen. Aber Punkt ist, 2025 Superman The Kryptonite Spectrum, finde ich, war einer der besten Serien. Und da würde ich gerne einfach nochmal drüber quatschen.
Du, sehr, sehr gerne, weil ich erinnere mich noch sehr lebhaft an den Moment, als ich in den Laden kam und du meintest, das wirkt sehr vielversprechend. Du darfst gleich generell alles erzählen, aber als du mir kurz erzählt hast, so den Pitch quasi. Aber die Idee ist, ich finde die geil, ich finde die wild und ich habe auch da ganz viele Theorien zu.
Ja, das ist, genau, was ist die Idee? Also zum ersten Mal fange ich an mit dem Team, was dahinter steckt und ich glaube, das setzt schon vieles in Kontext. Geschrieben von W. Maxwell Prince, Artist ist Martin Morazzo. Colors von Chris O'Halloran und Letters von Good Old Neon, großartiger Firmen- oder Künstlername. Und vielleicht kommen einigen diese Namen schon bekannt vor, weil das ist das Team hinter der Image-Reihe Ice Cream Man, was eine, ich habe es selber nicht gelesen.
Kenne ich auch nicht.
Es ist, glaube ich, Art Horror-Anthologie oder zumindest makaber. Makabre Stories. Also es läuft schon eine Weile und hat kleine oder auch größere Wellen gemacht, weil es halt mit der Comicsform viel spielt. Und vor kurzem zum Beispiel ist von Ice Cream Man eine in großen Anführungszeichen Ausgabe herausgekommen, die in Form eines Trading Card Sets erzählt wird. Also ne, wenn wir denken an Magic, vor allem Magic, vielleicht auch Pokémon oder ähnlich, Yu-Gi-Oh!, was auch immer ihr euch unter Trading Cards vorstellt, in so einem Deckformat hat dieses Team eine Comic-Story gemacht. Also die Panels sind das Artwork der einzelnen Karten.
Krass.
Und dann kann man die Karten natürlich in verschiedenen Kombinationen ausspielen und dadurch ändert sich die Story. Also wirklich, ne? Also das Medium, ja, wirklich genial. Das Medium nochmal von einer komplett anderen Perspektive angegangen. Und ja, dieses höchst kreative Team macht eine Superman-Miniserie. Das war so der Pitch, wo ich schon dachte, okay, spannend. Und dann plottechnisch ist es total simples Setup, was aber mit dem Wissen, wer das hier macht, eine großartige Sache hervorbringt. Nämlich die Idee ist, Superman macht so Superman-Dinge und dann kommen nicht nur eine, nicht nur zwei, sondern gleich vier neue Arten von Kryptonit landen auf der Erde. Und wir wissen, grünes Kryptonit ist Supermans Schwäche, damit kann er, ne, das tut ihm weh, etc., etc., nimmt ihm seine Kräfte, wie auch immer, ne, welche, je nachdem, in welchem Jahrzehnt man schaut. Aber so die Idee ist, grünes Kryptonit ist schlecht für Superman. So. Weil das sind die verstrahlten Überreste seines Planeten. Auch da sind wir wieder bei dem typischen Superthema, das immer wieder auf diese Tragik zurückkommt. Also auch hier ist halt die Idee, ne? Dein Zuhause will dich umbringen.
Genau. Das, deine Heimat ist eigentlich, genau,
richtig,
dein Untergang quasi, ja.
Ja, ja, und das, ne, das bringt natürlich ganz eigene Sachen mit sich. Und dann in den, ich glaube vor allem 60ern, in der Zeit, wo es hieß, okay, was machen wir mit Superman? Mit jemandem, der so viele, das typische Superman-Problem, was macht man mit einem Charakter, der irgendwie alles kann? Ja. Und dann haben verschiedene Creators angefangen, mehr Arten von Kryptonit auf den Tisch zu legen. Dann gab es auf einmal rotes Kryptonit und, ne, und so weiter. Dann wurde einfach so durchs Farbspektrum wurde sich so durchgearbeitet und es hatte immer andere Effekte und so konnte man halt neue Superman-Stories erzählen. Von diesen verschiedenen Kryptonitarten sind nicht viele übrig geblieben. Ich glaube, es gibt goldenes, es gibt, wie gesagt, rotes, das taucht noch hin und wieder mal auf, aber wenn Superman neu gedacht wurde, periodisch, ne, in den 80ern, Reboots, in der Regel wird dann das auf grünes Kryptonit meistens zurückgefahren und so. Und
kleine Side Note, auch in Supergirl, Woman of Tomorrow kommt das, weil sie in einer Episode Kräfte braucht, aber keine hat.
Mhm.
Und Kryptonit auch als Droge im Space benutzt wird und rotes, weil sie fragt dann, okay, who has red?
Ja.
Und rotes Kryptonit, ich weiß gar nicht, was das macht, verändert Ich glaube, sie, was sie sich vorstellt, wird Realität, wenn KryptonierInnen das nehmen.
Okay.
Und wenn das andere Menschen nehmen, weiß ich nicht mehr, was passiert. Das habe ich vergessen. Aber es war auf jeden Fall wild. Und deshalb finde ich das so geil, dass das immer wieder, grünes Kryptonit spielt natürlich auch irgendwann nochmal eine Rolle. Aber ja, okay, Entschuldigung.
Nee, das ist das Ding. Also auch dadurch Krypton nochmal so in der Story Gewicht zu geben, finde ich, ist eine gute Idee. Ne? Und zu sagen, ja, das ist dann, ne, das kann ja auch so als MacGuffin benutzt werden oder halt als Wunderdroge oder wie auch immer. Ne? Also was immer der Plot gerade braucht, kann denn durch Kryptonit gegeben werden. Aber das dann zumindest thematisch irgendwie an diese Origin-Story dieser Charaktere zu binden, finde ich, ist einfach eine nette Sache. Ne? Und das spielt in Kryptonite Spectrum auch eine Rolle, weil die vier Kryptonit-Farben, die dort auftauchen, sind lila, Kobalt, Speckled, also so dunkles, gepunktetes Kryptonit und Regenbogen-K. Und diese vier Sachen, ne, das, wenn das Spektrum, ne, das finde ich auch eine super Idee, ist okay, wenn wir die Farben durchgegangen sind, dann machen wir aber alle Farben.
Ja.
Und wie euch vorstellen könnt, ist Rainbow K auch das, wo es richtig abgeht.
Das
ist großartig. Und
es wirkt, ich sag's gleich vorneweg, das habe ich damals auch gesagt im Laden, das ist so wie, okay, es gibt hier vier neue Drogen, die würde ich jetzt gerne mal probieren.
Und genau das macht Superman. Das ist das, ne, weil das ist, was passiert ist, nämlich die landen halt auf der Erde, werden auch schnell genug festgestellt und dann sagt Superman, hey, ich weiß nicht, was die machen. Ich gehe aber davon aus, dass irgendwer, Lex Luthor, das gegen mich verwenden will und wird. Deswegen will ich wissen, was das macht. Und dann ruft der Batman an und sagt, komm.
Nein, okay, ja.
Ja, das ist wirklich auch, es hat auch so ein bisschen. Alles, da ist auch viel Augenzwinkern mit drin.
Aber schön.
Ja, genau, weil es ist nur so, hey, Batman, komm in meine Festung der Einsamkeit und beschieß mich mal mit so Kryptonitstrahlen. Wir machen das mal so als Experimentierstrecke. Und wie es denn so ist, natürlich passiert dann was auf der Welt, wo Superman einschreiten muss, aber gerade von diesen Kryptonitstrahlen beschossen wurde, ohne zu wissen, was so ist. Aber weil er Superman ist, sagt er, egal, ich muss da jetzt einschreiten. Und dann passieren verschiedenste Sachen. Also nur als Beispiel, in der ersten Ausgabe wird er mit Purple Kryptonite beschossen und dann gerät das Comic, und hier sind wir dann auch wieder beim Spiel mit dem Medium, dann gerät das Comic aus den zeitlichen Fugen und auf einmal erscheinen Panels, die nichts, vermeintlich nichts mit dem zu tun haben, was man gerade gelesen hat. Und dann kommt irgendwann raus, lila Kryptonit verschiebt Supermans Zeitwahrnehmung.
Geil.
Und somit auch unsere beim Lesen.
Ja.
Ja, also das sind natürlich, ne, und das sind, ne, das sind Sachen, die wurden auch schon vorher in anderen Comics gemacht. Ne? Also Watchmen hat ja auch schon viel mit linearer oder eben nicht linearer Zeitwahrnehmung gespielt, etc. Aber das hier reinzubringen war einfach eine nette Sache, hat Spaß gemacht zu lesen und war auch noch halt in die Story eingebunden. Und so wurde praktisch die Erfahrung der LeserInnen mit der Erfahrung der Charaktere, ne, das verschwimmt. Und man wird also hier in Supermans Perspektive gesteckt. Er ist unser Focalizer, ne? Das ist der Perspektivbegriff. Und ja, ist einfach kreativ, macht Spaß zu lesen und hat auch halt auch da wieder durch Martin Morazzos Artwork eine ganz, ganz eigene Atmosphäre, weil im Gegensatz zu Bilquis Evely würde ich Morazzos Artwork nicht als schön bezeichnen.
Okay.
Es ist trotzdem sehr gut, aber es, ne, die Gesichter wirken off. Also ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen, aber die sind halt schon so ein bisschen verzerrt. Also es wird schon teilweise erinnert mehr an eine Karikatur oft als eine, also es ist keine hyperrealistische Darstellung oder sowas, sondern hat eher schon so karikatureske Anleihen, was aber auch da wieder zu diesem Augenzwinkern passt, was die Geschichte mit sich bringt. Und auch da wieder, auch wie Lex Luthor spricht. Lex Luthor spielt natürlich auch eine Rolle und stellt in Gefahr da. Und Lex Luthors Dialog ist großartig, weil er so ein richtig arrogantes Schwein ist, kann man wirklich so sagen. Der aber gleichzeitig, und dann hat er doch mich irgendwie erreicht, dann halt W.B. Yeats quoted, also dann halt irgendwie so Gedichte runterrattert, und zwar nicht nur in einer Zeile, sondern einfach nicht aufhört.
Okay.
Ne? Und also wirklich mit so einer akademischen Arroganz da sein Intellekt darstellen will. Und natürlich dann aber, ne, das ist auch Teil seines Hochmut kommt vor dem Fall und so weiter. Aber auch das wieder mit so einem Augenzwinkern, was aber nicht Satire ist. Ich glaube, das ist irgendwie wichtig, dass auch da wieder die schaffen halt mit der Serie trotzdem eine Geschichte zu erzählen, die irgendwie, die halt zu Superman passt. Ne? Also die den Charakter nicht irgendwie untergräbt, sondern sagt, ja klar ist das alles mit Augenzwinkern und na klar ist das Konzept irgendwie, hat was Komödiantisches.
Ja.
Ja. Aber Superman als Charakter ist weiterhin der, der ist. Der hat da so eine Ehrlichkeit, ne, und diese Aufrichtigkeit und nö, ich helfe jetzt trotzdem Leuten. Also das, was man, finde ich, bei Superman einfach nie anfassen sollte.
Also man erlaubt sich quasi einen Spaß mit jemandem, den man trotzdem ernst nimmt.
Ganz genau, das ist gut gesagt. Ja, richtig. Okay. Richtig, genau. Und es macht einfach Spaß. Ne? Das ist, wie gesagt, das ist ein Konzept, was in den 60ern total zu Hause geblieben wäre und dann irgendwann aus der Mode gefallen ist. Mhm. Ja? Und ich meine, ich habe auch drüber nachgedacht, dafür gibt es natürlich Gründe, ne, warum diese Art von Geschichte erzählt wurde. Zum einen, wie wir gesagt haben, weil Superman einfach als Konzept dramaturgische Probleme mit sich bringt.
Ja.
Nämlich
hat oft genug gebracht hat, genau.
Ja,
deshalb, ne, Reboot.
Ja, genau. Auch immer wieder, glaube ich, Creators vor Probleme stellt. Ne? Also in dem Problem neue Probleme irgendwie für Superman zu erschaffen. Und das ist ein Faktor. Und in den natürlich auch noch der Comics Code ist auch ein Ding.
Gibt es das immer noch?
Nee, nicht heutzutage, aber damals in den 60ern, wo es dann ja hieß, okay, in den 50ern wurde dieser Comics-Code aufgestellt, weil besorgte Eltern und vermeintliche Experten gesagt haben, nein, die Comics verderben unsere Jugend. Und deswegen durften dann gewisse Sachen einfach nicht mehr auftauchen. Und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass einfach viele Creators halt diese Lücken finden mussten. Na, also, okay, die ungefährlichen Banditen haben wir jetzt alle mal abgehandelt.
Mhm.
Wie können wir denn kreative Geschichten erzählen, ohne den Comics Code auf die Füße zu treten? Und ich glaube, da sind auch viele von diesen Silver Age Konzepten entstanden, weil die Leute halt sagen, okay, wir müssen weiter raus, wir müssen irgendwas mit Strahlung, Aliens, sonst was machen, um irgendwie um diesen Code und um diese Restriktionen, die der Code aufgestellt hat, rumzuarbeiten. Und dann sind halt, ne, viele von den auch so Körperwandelgeschichten, ne? Also nicht nur Superman, sondern auch Jimmy Olsen, der eine große Schildkröte war und sonst was. Ne? Also ich glaube, viele von diesen Konzepten sind dadurch dann aus der Not heraus entstanden. Und dann natürlich, als der Code irgendwann unwichtiger wurde und es hieß, nee, wir machen jetzt wieder realistische oder vermeintlich realistischere Stories, wo dann, sag ich mal, das Alltägliche angegangen wurde, dann sind diese, ne, wirken die Story aus den 60ern natürlich auf einmal, ne, komisch auch da wieder und war nicht mehr so en vogue. Und das jetzt wieder zurückzubringen, finde ich spannend.
Ja, wie das in Wellen immer so ein bisschen passiert, ne? So, wenn ein Konzept dann irgendwann totgeritten ist und Realität die Kunst vielleicht einholt.
Ja.
Und das dann wieder der Trend mehr dahin geht. Ne? Ich will jetzt nicht sagen so Bonkers-Geschichten, aber dass man sich dann wieder ein bisschen, ja, mehr traut vielleicht auch einfach, ne, weil die Leute dann vielleicht ein bisschen offener dafür werden, weil der Wunsch nach Eskapismus schneller befriedigt werden kann, je weiter weg vom eigentlichen geraden Empfinden, durch die Comics passiert.
Völlig richtig. Und da das der Punkt ist, und das finde ich wichtig, und das ist, glaube ich, so ein Trugschluss, den manche Leute auferlegen, dass Eskapismus oder, wie du sagst, diese Bonkers-Konzepte, weil das sind sie ja, ne, dass diese Bonkers-Konzepte irgendwie thematisch weniger Gewicht haben als, okay, hier ist das echte Leben und wir handeln jetzt das echte Leben in unserer Funktion ab. So, ne?
Superman wird drogenabhängig, ne? Nehmen wir das, ne?
Sowas, ne? Ja. Genau, ne? Zum Beispiel, ne? Und ich glaube, das ist ein Trugschluss. Ich glaube, man kann mit diesen Far-Out-Konzepten kann man genauso wichtige Geschichten erzählen, weil am Ende der Plot und der Aufhänger und die, ne, und diese Konzepte ist ja nur eine Sache. Das Thema ist ja das, was am Ende worum es geht. Ja. Und ein Thema kann einfach, ne, mit der Brechstange abgehandelt werden oder irgendwie verpackt werden in zum Beispiel lila Kryptonit oder sonst was und dann trotzdem noch was aussagen. Und ich finde, Superman ist da ein sehr gutes Beispiel, weil es ist ja oft genug versucht worden, Superman vor einfach konkret vor Probleme unserer Welt zu stellen. Mhm. Sowohl in Comics, als auch in Filmen, als auch in verschiedensten Sachen. Und ich finde, oft bricht der Charakter da dran so etwas. Ja. Oder zumindest, also das passt nicht ganz zusammen. Ich denke zum Beispiel an die eine sehr gute Geschichte, die aber genau das Problem auch angeht, nämlich Alex von Alex Ross gezeichnet.
Peace on Earth.
Peace on Earth.
Genau, die ist komplett, glaube ich, von ihm.
Ja.
Und ja, habe ich gelesen auch im Kopf tatsächlich. Also, Entschuldigung, ja. Ich wollte dich gar nicht
unterbrechen. Nee, bitte.
Nee, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst tatsächlich. Und Alex Ross hat es okayisch geschafft am Ende, weil das ist ja immer dieses Problem, so wie wenn man ihn vor reale Probleme stellt, weil einerseits, warum haben wir dann keinen Weltfrieden?
Mhm.
Auf der anderen Art, ja gut, natürlich hat der Charakter ja den Anspruch, sich auch nicht in politische Geschehnisse eigentlich einzumischen. Mhm. Weshalb dann auch Justice League immer so ein Problem war, gerade in den 90ern. Grant Morrison fällt mir da wieder ein, ne? Man ist direkt im Präsidenten und blablabla. Das ist ja dann wieder so ein Problem, wenn sobald es politisch wird und ist da ja auch, ich weiß nicht, was du meinst, zum Beispiel, als er lässt ja dann von allen, er rechnet ja dann durch, wer wie viel an Nahrung überproduziert.
Richtig, und das geht um Hunger, es geht um Welthunger. Ne?
Genau, und das will er dann in den Arm bringen und dann gibt es da halt auch Republiken, wo er dann beschossen wird und das ganze Korn ist dann halt verseucht, chemisch oder atomar, keine Ahnung, weshalb erst nicht. Und stößt damit an seine Grenzen und nach dem Motto, es gibt ja Menschen, die mir nicht helfen wollen. Das endet dann so ein bisschen damit, okay, du ernährst einen Menschen, wenn du ihm einen Fisch schenkst, du ernährst eine ganze Generation, wenn du ihm zeigst, wie man angelt. Ist dann mit eines der letzten Panels in der Szene, wo er dann einfach, glaube ich, Saat ausbringt, zusammen mit anderen Menschen.
Weil er ein Farmer ist. Ne?
So, weil, richtig, und, ja. Ja, gut, ja, ja, stimmt.
Und das,
so zerbröselt der Keks, ja klar.
Ja, ja, richtig. Genau, und das ist so okay gelöst, aber man merkt, also die Story macht ja genau das. Sie zeigt ja auf, dass Superman das nicht lösen kann mit seinen Superkräften, ne? Sondern ne, die Lösung ist, okay, es ist eine Farmers-Geschichte. Und das ist eine gute Geschichte, aber daran sieht man halt, dass der Charakter klare konzeptionelle Grenzen hat. Ne? Und das ist kein Charakter, den man, glaube ich, einfach, ne, wie du sagtest, ne, vor irgendwie Drogenthematik, bam, Superman, Drogen, so. Obwohl natürlich, Stichwort Drogen, das geht sehr gut, wenn man das mit Kryptonit macht.
Ja.
So, ne? Und das ist halt das Ding. Und dann ist es halt so, okay, aber ne, es gibt bestimmt Leute, die irgendwie das so edgy angehen wollen und irgendwie Superman irgendwie in der Gosse oder sowas sehen wollen. Aber nee, das finde ich ist es nicht, sondern wenn man Superman halt irgendwo in einer anderen Dimension unter Kryptonit-Einfluss zeigt, dann kann man, ne, und dann das Problem hat, okay, wie komme ich hier raus, ne? Und sowas. Jetzt nur als Beispiel, ne?
Ich muss die ganze Zeit an die leider dann immer schlechter werdenden Superman-Filme denken mit Christopher Reeve. Weil das sind genau die Filme, wo diese Konzepte probiert wurden.
Ja.
Und es hat halt, wo er dann in eine Bar geht, sich betrinkt und dann mit den Erdnüssen anfängt, die Flaschen kaputt zu schießen, weil er jetzt irgendwie böse ist. Oder ist das Teil 4, wo er dann die ganzen Atomwaffen einsammelt und diese in die Sonne schmeißt und die dann allerdings, ne, Lex Luthor auch da dann wieder ein Plan. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Typ heißt.
Ging Nuclear dann. Man.
Okay.
Glaube ich.
Ja, kann sein. Das ist dann schon ganz schön wild. Aber genau, und das ist dann halt, da wird es dann schräg und das wird dem Charakter dann halt auch irgendwie nicht mehr so wirklich gerecht. Also, ne, deshalb, wenn das Konzept gut ausgearbeitet ist, ne, wenn da fähige Menschen dran sitzen, kann das was Gutes werden.
Aber genau, zusammenfassend, was ich wirklich denke, ist, dass, wie du sagst, dass Eskapismus und aber thematisches Gewicht sich in keiner Weise ausschließen. Und dann halt Storys draus kommen, die was aussagen, aber gleichzeitig auch trotzdem Spaß machen. Ne? Ja. Und das ist am Ende auch bei Superman Kryptonite Spectrum so, das ist eine Geschichte, die auch einfach Spaß macht zu lesen. Ja.
Und ich möchte auch ruhig nochmal klarstellen, dass Eskapismus nicht immer heißt Flucht vor der Realität. Ne?
Im Gegenteil.
Also, ne, sondern vielleicht einfach jetzt, um aus dem eigentlichen Alltag im Sinne von, es ist ja eine bewusste Entscheidung, sich hinzusetzen und sich dann vielleicht auch damit auseinanderzusetzen. Ne?
Also, ja.
Klar, man liest auch manchmal Comics einfach, weil man Comics lesen will und muss nicht alles durchdenken und ein großes Konzept dahinter vermuten. Aber es macht Spaß natürlich so und so bin ich gestrickt und du, glaube ich, auch.
Ganz genau. Ne?
Gerade bei solchen Geschichten, über die wir hier gerade reden, aber es gibt halt, weiß ich nicht, Garfield- und Popeye-Geschichten. Ohne jetzt den Leuten auf den Schlüssel. Also, du weißt, was ich meine. Ja.
Ja, also wie wir, und das da sind wir wieder bei Supergirl, Woman of Tomorrow. Ne, wo es um Trauma geht, wo es um Rache und Gerechtigkeit, ne, und die Frage, wie diese beiden Konzepte zusammenhängen geht und sowas. Ne, das sind ja keine einfachen Fragen, ne, die man jetzt einfach mal so in den Funny Pages abhandelt. Und trotzdem gilt auch da, auch Supergirl zu lesen, macht Spaß.
Ja.
Ja, und das finde ich, das können Comics, aber eben auch vor allem Superhelden-Comics können das sehr gut. Oder finde ich, die Besten machen das sehr gut, wenn sie sagen, ja, wir haben hier ein Genre, das natürlich in einem auch ökonomischen Kontext, ne, es geht am Ende auch um große Firmen und Geld und es geht darum, monatlich so und so viele Hefte rauszubringen. Und das sind irgendwie Machtfantasiekonzepte, ne, also all diese Kritikpunkte, die ja sehr wohl auch angebracht sind. Dann aber zu sagen, okay, aber ich nehme diese Charaktere, die jahrzehntelange Geschichte haben, die ein Sammelsurium von kreativen Konzepten mit sich bringen. Und ich nehme jetzt diese große Lego-Kiste und baue daraus was Beeindruckendes. Das, finde ich, machen Superheldengeschichten heutzutage oft spannend. Oder die Superheldengeschichten, die ich spannend finde, sind oft genau das, wo jemand sich halt diese Sache annimmt.
Ja. Also was trotzdem schön ist, dass es das noch gibt, weil dadurch diese Perlen herausstechen. Also natürlich ist es gut, dass es Action-Comics und Superman als fortlaufende Serien gibt und auch Batman als fortlaufende Serien gibt. Aber wenn du dann diese kleinen Perlen hast, wie Supergirl, Woman of Tomorrow oder Kryptonite Spectrum bei Superman, White Knight,
ja,
Strange Adventures, die Mr. Miracle-Geschichte, die dann diese Perlen auch werden, die dann diese Charaktere halt auch einfach mitdefinieren über die Jahre und die dann auch so im Gedächtnis bleiben als, weiß ich nicht, Action Comics 1051 bis 1057. Ne?
So ist es. Weil
was aber gut ist, dass es das gibt. Um Gottes Willen, das ist ja nicht gemein. Ne? Aber ja, also klar. Das ist so der feine Zeitstrahl und dann gibt es diese kleinen Momente.
Ich finde auch, ich glaube, weil am Ende ist es halt, und ich glaube, das ist das Ding. Und jetzt machen wir gerade noch eine neue Tür auf, über die wir noch eine Stunde reden könnten. Aber ich versuche zumindest so kurz meinen Punkt zu bringen. Diese Sachen wären auch in Action Comics 1051 bis 1057 möglich. Mhm. Wenn man die Creatives machen lassen würde.
Hm.
Ich glaube, das ist das Ding, dass viele Publisher oder das zumindest der Trend ist ja der letzten Jahre, dass die Publisher sagen, okay, nee, die wenigen fortlaufenden Serien, die es noch gibt, die diese hohen Nummern haben, die beschützen wir irgendwie ganz stringent. Da gibt es ganz viele Auflagen, da gibt es ganz viele Sachen, auf die die Creatives achten müssen. Kanon, Status Quo, welche Publishing Initiative dieses und nächstes Jahr und das übernächste Jahr stattfinden sollen, die wir jetzt alle vorbereiten müssen, Das ist natürlich schwierig, da dann ne, den Raum noch zu finden, indem man eine Geschichte mit Tiefgang, mit Spaß, mit weitreichenden Konzepten unterbringen kann. Ist einfach wirklich schwierig. Und dann passiert es halt, dass du sagst, okay, wir haben hier eine Miniserie, wir haben hier eine Maxiserie, die ausgelagert ist. Sowohl verlegerisch, in dem Fall, dass es eine eigene Serie ist. Es ist nicht, wie du sagst, es ist nicht Superman Nummer 53, sondern es ist Superman The Kryptonite Spectrum Nummer 1. Ja? Und gleichzeitig auch konzeptionell ausgelagert ist. Also bei Superman Kryptonite Spectrum heißt es, ja, ist halt kein Kanon oder wie auch immer.
Genau. Ne?
Also ohne,
oder man guckt, ob es dann irgendwann vielleicht mal passt, aber du hast halt nicht diese Vorgabe. Ja,
richtig, ne? Und bei Supergirl Woman of Tomorrow, es ist irgendwo im Weltall, ganz weit weg von der Erde. Das heißt, es ist eigentlich völlig egal, ob Kanon oder nicht. Punkt ist, es ist weit genug weg von den Geschehnissen in den anderen Comic-Serien, dass Supergirl, die ja nun wirklich auch kein C- oder D-List-Charakter ist, sondern deutlich höher als das, dass sie halt ihr Ding machen kann. Oder dass Tom King und Bilkis Evely und Mathen Slobis und Clayton Cowles ihre Dinge machen können. Und dieser Rahmen muss halt irgendwie gegeben sein. Und ich glaube, man könnte diesen Rahmen auch in fortlaufenden Serien schaffen. Ich glaube nur, dass die großen Publisher gerade da zu restriktiv und vielleicht zu protektiv irgendwie gegenüber ihren Serien sind. Also ich glaube, es ist eine verlegerische Entscheidung.
Ja. Es gibt auch vielleicht, es gibt bestimmt mehrere Beispiele. Schreibt uns gerne zum Beispiel, wenn euch was einfällt oder vielleicht fällt dir auch gleich noch was ein. pengpuffpau@podnews.de oder ansonsten über unsere Socials. Aber was mir da als Beispiel immer hängen bleibt, ist Old Man Logan. Weil das war Wolverine-Ausgabe. Jetzt kriege ich es natürlich nicht zusammen, weil ich es nicht auf der Pfanne habe, aber das war in der laufenden Wolverine-Serie.
Ah, wirklich?
Ja.
Ah, siehst du? Ja, perfektes Beispiel.
Ja.
Es geht.
Es geht.
Ja.
Genau.
Es geht. Es ist Mut zur Freiheit.
Batman Hush.
Ja.
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 Hat auch funktioniert.
Ja. Ja, ganz genau. Ich glaube, das ist das Ding, dass man sagen muss, okay, hier ist das Team, hier ist die Idee, hier ist die Nummer, egal welche. Macht.
Genau.
Wir haben schon öfter darüber geredet, deswegen sind die Absolute und die Ultimate-Serien ja auch gerade so erfolgreich, weil die genau das machen, weil sie diese Auslagerung haben.
Mhm.
Wir probieren das mal. Wir nennen das Absolut und wir probieren das mal. Ja?
Genau. Es ist, tut keinem weh, wenn es nicht funktionieren sollte.
Richtig, ne?
Ja.
Aber es gibt an sich kein, also klar, dann diese Idee, neues Universum aufzumachen und jetzt langsam kommen auch die Crossover, jetzt mit Batman und Wonder Woman erstes zusammen aufeinandertreffen etc. Ne? Also auch hier, klar ist das Projekt.
Ich bin schon aufgeregt.
Klar ist das Projekt nach und nach auch, ne, so ein neues eigenes Universum aufzubauen, aber Absolute Wonder Woman hätte ja auch einfach Wonder Woman sein können.
Mhm.
Also verlegerisch wäre ja gegangen. Also es gibt ja auch immer wieder Reboots, die das Ähnliche machen, ne? Oder es hätte Wonder Woman Nummer 1 sein können, es hätte auch...
Würde ich so nicht zu 100% mitgehen, also weil es schon sehr krasser klar. anderer Twist ist ihrerseits, aber...
Ja.
Du, ja gut, ja.
Aber genau, ich glaube, es sind so die verlegischen Realitäten, die das gerade nicht hergeben. Aber egal wo, ob nur in der laufenden oder in der Mini- oder Maxi-Serie oder Alternative Universe oder wie auch immer, wo eine gute Geschichte herkommt, ist ja auch nicht so wichtig. Hauptsache, wir haben sie, wir finden sie.
Genau.
Wir lesen sie und reden darüber.
Immer wieder gerne und zwar auch immer wieder gerne mit dir. Und dann bin ich mal gespannt, was wir zum nächsten Mal so gelesen haben. Deshalb danke, dass du da warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Dann würde ich sagen, packen wir es für heute. Ciao, ciao.
Tschüss.
Peng Puff Pau, der Comic-Podcast, ist eine Produktion von Podnews, unterstützt von Black Dog Comics. Verantwortlicher Redakteur und Produzent Robert Moldenhauer. Alle besprochenen Comics findet ihr auf blackdog.de.
Peng Puff Pau, der Comic-Podcast.
Powered by Black Dog Comics.